Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener. So, hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge The Data Brothers. Ich sitze hier gemütlich mit meinem Data Bro Andreas. Hallo Andreas, wie ist es da oben im Norden?
Moin Markus. Und es ist wie immer wundervoll hier oben, außer dass heute die Sonne nicht scheint. Ansonsten kann ich dir nur eins sagen, ein toller Tag. Ich schaue gerade auf unsere Liste und denke, Markus, neben der Begrüßung, die wir immer machen, fällt mir gerade was ganz Tolles auf. Das ist Folge 100. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, Andreas. Da haben wir es ja tatsächlich geschafft. Wir haben ja lange überlegt, welche Nummernbereichen wir eigentlich nehmen für die Durchnummerierung der Folgen. Und wir sind ja auf dreistellig gegangen. Und es war ja unser großes Ziel, dann auch die Folge 100 zu schaffen. Und ja, Glückwunsch auch an dich. Das haben wir gemeinsam sehr gut geschafft. Und wie es alte Tradition ist, lass uns doch mal schauen, was wir in den letzten 10 Folgen alles so behandelt haben. Und da würde ich wieder auf Folge 90 aufsetzen.
Gerne.
Da haben wir ja die Frage gestellt, wie schaffen wir es, unseren Verpflichtungen gerecht zu werden? Was haben wir denn damals noch alles so besprochen? Hast du so eine grobe Vorstellung noch, was da drin war?
Oh Markus, da waren so viele Dinge. Also ich weiß, wir haben uns überlegt, was kann man alles machen zu dem privaten, geschäftlichen, also unsere BI-Projekte sind ja auch wirklich vielfältig. Also konnten wir dem allen gerecht werden und passt das Ganze auch rein? Und Markus, was ich total spannend fand, was wir beide auch gesagt haben, es ist wichtig, dass man das Thema Grenzen ziehen wirklich auch durchhält und auch mal Nein sagen kann.
Ja, merke ich auch. Also tatsächlich habe ich auch schon mit meinem Kollegen Ulrich, wir telefonieren immer ganz gerne, festgestellt, dass es viel einfacher ist, von außen her mal so eine Grenze anzusprechen und mitzunehmen und dann zu sagen, ey, wie mach das nicht oder geh doch mal anders, weil man sonst immer in seiner eigenen Babel gefangen ist. Aber es sollen ja immer nur kurze Snippets sein. Wie ging es denn dann weiter, Andreas?
Und du stellst jetzt wirklich gemeine Fragen, Markus. Das finde ich ziemlich cool. Wir haben uns danach mit etwas beschäftigt und du weißt, es gibt viele neue Features. Kannst du dich an Folge 91 erinnern? Was kann Translytical?
Ja, also ist ja mittlerweile immer noch in der Preview-Phase. Wir haben jetzt auf der FabCon einiges dazu gesehen. Es ging einfach um diese neue Möglichkeit zu schreiben und also Daten aus einem Power BI-Bericht wegzuschreiben und den neuen Ansatz. Und wir haben das auch ein bisschen verglichen mit einer Planungslösung, weil das ist ja auch ein Thema, was wir in vorigen Folgen schon häufiger mal behandelt haben, immer wieder sehr spannend gesehen zu werden. Und wir haben auch gemerkt, es ist nicht das Gleichwertige. Also es ist etwas, was im Aufbau ist, was natürlich viele Möglichkeiten bringt, wirklich so einen Ansatz. Aber es ist eben keine vollwertige Planungslösung. Und das haben wir in der Folge behandelt. Und danach haben wir mit Folge 92 ein ganz anderes Thema aufgemacht, nämlich sollte jeder Self-Service machen. Also die Frage, ob dieser Ansatz von Self-Service wirklich für jeden was ist. Oder wie hast du die Folge wahrgenommen?
Oh, ich habe die absolut so wahrgenommen wie du. Und was ich wirklich spannend fand, wo steigt man mit dem ganzen Thema ein? In welcher Organisationsstruktur? Wo ziehe ich die Grenzen zwischen, wenn du so willst, Leuten zu befähigen oder wie man so schön neudeutsch nennt, Empowerment, und wo entziehe ich denen auch so ein bisschen das Thema, was dürfen sie nicht? Also in Richtung Kontrolle, Self-Service, Governance. Und das Schlimmste war eigentlich immer, und ich glaube, da haben wir beide mal ganz große Diskussionen auch mit Kunden, baut sich da jemand wieder so eine kleine Schatten-IT auf? Das war auch immer so eine gewisse Gefahr, die wir da gesehen haben. Und ich muss ehrlich gestehen, ja, wenn man sich an solche Regeln hält, kann man da viel machen. Und mir ist danach aufgefallen, wir haben uns danach wieder mal mit einem Thema beschäftigt, was ich wirklich spannend fand. Wie bestimmen wir unseren beruflichen Standort, Markus? Und interessant fand ich, dass wir nicht nur gesagt haben, wo sind wir, sondern wo wollen wir hin? Und nicht nur das Thema technische Exzellenz war für uns wichtig, sondern es war auch so ein bisschen das Thema Anspruch an sich selbst. Oder hast du da noch andere Anmerkungen zu dem Thema?
Nee, also tatsächlich ist es ja wirklich so, dass man immer nur auf sich selber oder häufig sehr stark auf sich selber fokussiert ist und dass man wirklich dann mal so eine Standortbestimmung braucht, um auch wirklich zu sehen, was ist denn eigentlich meine eigene Rolle, wie definiere ich die und wie definiert meine Rolle meine Außenwelt, um einfach zu sagen, ey, da bin ich jetzt angekommen und das kann ich leisten und das kann ich nicht leisten und ist das überhaupt noch der Weg, den ich gehen will, weil wir haben auch da, glaube ich, so ein bisschen das Mythos dieses Bergaufsteigens, man muss ja auch wirklich darauf achten, dass das der Weg, den man da nimmt, auch das ist, wo man wirklich zum Ziel kommt. Und ich weiß, es führen viele Wege nach Rom, aber manche sind auch echt mühsam, wenn man den in die falsche Richtung nimmt. Dann kam eine besondere Folge, nämlich Power BI hat ja 10 Jahre gefeiert und wir haben Folge 94 dann entsprechend gewidmet und mit der Frage, welche Learnings ziehen wir aus 10 Jahren Power BI? Und ja, was haben wir so rausgezogen, Andreas?
Ah, ich fand das total witzig. Kannst du dich noch dran erinnern an die erste Henry-Eule? Ja, und bis zum Tabula-Modell. Ich weiß, wir haben da ganz viel drüber gesprochen und in Microsoft hat er das wirklich emotional sehr geschickt gemacht, dass wenn man plötzlich Power BI aktualisiert hatte, kamen diese ganzen Logos, die über diese Zeit dort waren, alle nochmal zum Vorschein. Und ich kann mich an die Anfänge erinnern, wie oft Henry, so nett das war, er hat tatsächlich viel Emotionen weggenommen. Man hat sich natürlich geärgert, wieder mal die Eule, weil irgendwas nicht klappt. Aber was ich auch damals schon fand, in dieser Zeit, dieser 10 Jahre, viel hat sich gezeigt. Wir haben das Thema Self-Service oft angesprochen. Das hat Freiheiten geschaffen. Man muss sich aber auch da wieder immer in das Thema bewegen. Haben wir Standards? Bewegen wir uns dahin? Und was ich damals schon cool fand und was wir, glaube ich, auch beide sehr stark rausgestellt haben, war wirklich das Thema Community. Und das muss man wirklich sagen. Von Anfang an gut aufgesetzt, eine gute Community und es war wirklich etwas, wo wir uns untereinander austauschen und es war keine Konkurrenz, sondern ein Miteinander. Wie viele haben sich reingeschmissen, viel preisgegeben? Ich könnte jetzt die ganze Liste aufzählen, möchte ich aber nicht, weil es waren wirklich viele. Aber was ich wirklich am Ende fand, war so, dass wir so das Thema auch Erfahrung, was haben wir daraus gelernt, was lief gut und natürlich wie immer, was könnte man nochmal diskutieren, so nenne ich es mal heute, nicht schlecht, sondern einfach diskutieren. Und Community war eins, dann gab es noch die Einfachheit, die fand ich auch schon von Anfang an grandios und es ist ein anderer Denkansatz. Ja, erinnere dich an diese klassische Urlaubwelt, war schon anders und wenn du dich dran erinnerst, das waren 10 Jahre im Schnelldurchlauf in einer Folge und danach haben wir uns auch mit Themen beschäftigt. Erinnere dich an das Thema Folge 95, wie überarbeiten wir ein Power BI-Modell? Markus.
Ja, war eine sehr spannende Folge, besonders wenn man dran denkt, dass Henry die Eule, so wie ich mich erinnere, mit so einem blauen Auge auch immer dargestellt wurde. Und das ist ja hier dann ähnlich. Also ich baue an einem Power BI-Modell dran und habe die Gefahr, dass ich mir ein blaues Auge hole, weil irgendwie alles zusammenfällt. Und wir haben hier mal besprochen, was denn so unsere entsprechenden Vorgehensmodelle sind, um eben darauf zu schauen, wie kann ich am besten an dem Modell arbeiten, das gewisse Automatismen mitziehen und man eben nicht in diese entsprechenden Fallen reintritt, die dazu führen, dass ein Modell eben nicht mehr verfügbar ist oder nicht mehr so funktioniert. Und da haben wir einfach mal unsere Erfahrung geteilt und hoffen, dass da der ein oder andere was mitgenommen hat, um eben auch sein Modell besser anpassen zu können. Und wo wir da gerade schon bei Problemen, Fehlern sind, haben wir dann auch angesetzt mit Folge 96, wie gehen wir mit Fehlern um, die schon immer da waren? Also tatsächlich, du hast was geändert und plötzlich merkst du, das stimmt doch nicht und es ist nicht Teil meiner Änderung. Wie gehst du damit um, Andreas?
Oh Markus, das war eine ganz schlimme Sache und ich muss tatsächlich sagen, es ist immer besser dann, das klar auf den Tisch zu legen, denn manchmal war es ja auch ein Thema, gab es den Fehler schon immer, war es nicht klar definiert oder gab es einfach die Situation nicht in der Form, dass diese Daten noch nie so gekommen sind. Man weiß es ja in der Form nicht. Und ich fand es cool, dass man auch mal gesagt hat, Mensch, was war denn eigentlich da? Wir haben die Daten vielleicht immer falsch dargestellt oder vielleicht stimmt da einfach irgendwas komplett gar nicht. Also dieses Thema, ist es ein Bug oder weiß ich nur nicht, dass es ein Bug ist, weil ich einfach nicht weiß, dass es falsch ist, Markus. Es war schon immer extrem schwierig. Und was mir damals schon aufgefallen ist, und ich möchte einen Kunden da zitieren, ich finde toll, wie sie beruhigt mit etwas umgehen, wo sie eine neue Situation haben. Also sprich, hier ist ja ein neuer Sachverhalt, vielleicht gab es den früher nicht und jetzt wurde er mal sauber beschrieben und jetzt stellst du fest, okay, müssen wir darauf reagieren, aber wir schreiben erstmal auf, wie gehen wir damit um, um dann klar zu sagen, Mensch, so, neuer Sachverhalt, vielleicht müsst ihr alte Dinge nochmal neu bewerten, aber wie es immer so ist, die meisten Kunden gucken nicht mehr zurück, sondern gucken nur nach vorn und das Thema ist auch so, wie geht man mit anderen Themen? Und ich kann mich daran erinnern, wir haben da viel drüber gesprochen, Fehlern. Und dann gab es noch so einen Punkt, nächste Folge, Markus, kannst du dich daran erinnern, als wir gesagt haben, wenn man von Power BI Only auf eine Dart-Plattform wechselt, und ich weiß, Arthur hatte das auch bei den SQL-DSCs angesprochen, es gibt ja viele Kunden, die sagen, ah, so richtig Richtung Cloud möchte ich nicht, ich möchte hier alleine für mich sein, kleine Fachabteilung, läuft ja eigentlich auch alles. Was würdest du denn da empfehlen? Oder wie war damals deine Wahrnehmung zu dem Thema?
Ja, ich glaube, wir sind wieder an dem Punkt damals angekommen, dass es kein wirkliches Schwarz und Weiß gibt, sondern dass auch eben gewisse Grautöne da drin sind. Aber es geht schon in die Richtung, dass eben so eine Datenplattform, dass man sich dem nicht verschließen sollte. Und das gerade hier im Bereich vom, wir beziehen es ja häufig auch auf Fabric, da ganz neue Möglichkeiten eröffnet, diese entsprechende Infrastruktur zu bekommen, ohne dass man selber viel Infrastruktur aufbauen muss. Also es geht zwar um gewisse Geldbeträge, ne, also die wir für den entsprechenden Service bezahlen müssen, aber wir müssen eben nicht neue Hardware anschaffen und dass man sich eben nicht verschließen soll und nicht immer wieder dahin kommt, dass man sagt, um das Power BI Only Ansatz, das ist ja immer das Gegenbeispiel, was ich bringe, weiter aufrecht zu erhalten, machen wir folgenden Kunstgriff, machen wir folgenden Trick, um das Ganze weiter betreiben zu können. Also ich glaube, man kommt relativ schnell Richtung Datenplattform, aber ich finde es auch immer erstaunlich, was man alles schon alleine mit dem Werkzeug Power BI machen kann und wie man sich auch dem Thema annähern kann, weil man muss ja auch immer sagen, auch da ist die Welt ja nicht so einfach. Wir haben nicht überall die BI-Experten sitzen, sondern wir haben Unternehmen, die sich der Datenanalyse mit beschäftigen möchten und dann gibt es eine Person im Fachbereich, die zwar Zugriff auf Daten hat und mittlerweile mit Power BI Zugriff auf ein Werkzeug und damit erstmal starten möchte und erstmal Erkenntnisse und Learnings entwickeln möchte, bevor es dann vielleicht weitergeht und sagt, okay, kann ich das Ganze nicht professionalisieren und bekomme damit den nächsten Baustein einer Datenplattform angereicht und kann dann entsprechend auch aufsetzen und aufbauen, bis hin zu, ich baue mir vielleicht eine eigene Datenplattform in meinem Unternehmen auf oder ich nutze irgendjemand anderen Serviceanbieter, wie ich glaube, wir haben auch sowas wie Snowflake, Databricks und angegeben, die dann eben Möglichkeiten von Datenbanken und entsprechenden ETL-Werkzeugen oder Verarbeitungsprozesse zur Verfügung stellen. Aber wir sind beide doch irgendwie Microsoft-minded und das ging dann ja auch weiter in die nächste Folge und zwar in dem Bereich, wie nutzen wir Fabric effizient und sparen CUs dabei? Was haben wir da gemacht, Andreas?
Oh, Markus, das war wirklich ein cooles Thema, weil du weißt ja, wir bewegen uns alle in die Cloud. Themen sind neu, Themen sind anders. Ist nicht mehr so wie früher, wenn der DB-Admin sagt, pass mal auf, ich habe hier Folgendes mal eingeregelt, damit du mit deinen Queries mir hier nicht immer den ganzen Tag verdippst. Und was wir schon festgestellt haben, Cloud ist gut. Cloud hat aber noch viele Themen und diese CUs, die du ansprachst, das ist so diese, wenn du so willst, ich nenne sie mal virtuelle Währung, die immer schwer zu greifen ist. Und interessanterweise nutzen das alle mittlerweile und nennen das alle auch diese CUs. Und spannend war eigentlich, welche Funktion, sei es du benutzt ein Notebook, du nutzt eine SQL-Query oder du machst nur einen Storage oder machst Lese-Schreibvorgänge. Je nachdem, was du für ein Feature nutzt, mit welchem entsprechenden Tool du es gemacht hast, hat das auch unterschiedliche CUs verbraucht. Und das Monitoring, was Microsoft permanent verbessert und mitliefert, braucht noch ein bisschen Zeit, um es vielleicht auch mal beim Kunden besser zu platzieren und ich sehen kann, wer was verbraucht. Also wenn du mit deinen ganzen Notebooks immer rumspielst und ich lieber TSQL mache oder eben umgekehrt, Markus, je nachdem, ne, gibt es ja durchaus Unterschiede, dann merkt man erst, was die einzelnen Workloads wirklich plötzlich verbrauchen. Und interessant war, wir haben es gerade jetzt gehabt, genau bei einem Kunden, der hatte eine entsprechende Instanz, plötzlich hat mal einer ganz viele Notebooks gestartet und Markus, es ist interessant zu sehen, wenn plötzlich die CUs verbraucht sind, wie es ein bisschen dauert, bis man wieder arbeiten darf. Das war schon tatsächlich eine, ich nenne das mal, interessante Erfahrung, brauche ich aber nicht jeden Tag wieder. Und auch da das Feedback an Microsoft war von unserer Seite und das nehmen die auch tatsächlich an. Wir möchten das gerne irgendwie deckeln, dass man nicht unbegrenzt verbrauchen kann. Und du weißt ja, auch das ganze Thema Copilot, was da alles dranhängt, KI, die verbrauchen nämlich auch extrem viel CUs. Und da muss man echt mal schauen, wie man mit diesen ganzen Guthaben, was man über diese Zeit immer hat, wie man das vernünftig adressieren kann und möglichst ein wenig eindecken. Also es war ein spannendes Thema und man merkt immer wieder, dieses Kaufmännische, was da dranhängt, ist schwierig auch für den Kunden, weil wenn er merkt, diese Instanz, die ich bestellt habe, die reicht dann doch nicht aus. Leicht ist es ja wie immer, höher geht immer, niedriger wird immer ein bisschen schwierig und für mich war das so ein Thema, da muss man wirklich ran und da komme ich schon zu eigentlich der nächsten Folge. Kannst du dich noch erinnern? Wir waren bei der FabCon in Vienna und die Highlights, die wir da hatten, da waren schon echt einige bei. Und für mich, das Schwerpunktthema war wirklich Co-Pilot überall. Hattest du noch andere Themen dort auf der FabCon?
Ja, doch, auf der FabCon. Also das Highlight-Thema war ja, dass wir uns in Real Life getroffen haben. Also da geht ja eigentlich nichts drüber. Aber die anderen Themen waren natürlich schon auch das Thema Mirroring, also tatsächlich diese Spiegelung der verschiedensten Datenanbieter und die Möglichkeiten auch mit einem Open Mirroring sowas selber zu machen. Tatsächlich auch, dass Microsoft hingeht und je nach Kapazität da entsprechende Gutschriften für gibt, dass man da was machen kann, was umsonst ist. Bei so einer F2-Kapazität soll da schon 2 Terabyte an Daten kostenlos zur Verfügung stehen und die Verarbeitung, um das Ganze in eine lesbare Tabelle zu machen, nehmen sie auch auf ihrer Kappe und dann erst das Abrufen aus dieser gemirrten Datenbank kostet dich dann wirklich entsprechende Sachen. Super. Wir haben das andere Thema gehabt, auch mit den Dataflows. Dataflows, wenn die jetzt lange laufen und sehr viel CUs verbrauchen, dass Microsoft dann einen Rabatt gibt, um einfach auch diese Dataflows als einfache Oberfläche wieder am Leben zu erhalten. Und wir merken die, also auch ich zumindest in Gesprächen, es ist immer noch schwer zu greifen, weil auch du das mit den CUs angesprochen hast. Es ist ja so, dass das Blockieren teilweise ja erst anfängt, wenn man schon in den Schulden ist. Also Microsoft gibt einem mehr, als man eigentlich hat. Und wenn man das zu lange in den Schulden ist, dann fangen die an, wirklich zu blockieren. Ansonsten ist das so ein bisschen mehr gleich verteilt. Und die sagen, okay, wir geben dir einen Kredit auf die entsprechende Zukunft, die es da kommt. Und wir gehen davon aus, dass sich das anders aufteilt, weil sie eigentlich auch dahingehend ein bisschen gehen wollten, ob du jetzt, die ganzen Workload selber über den Tag verteilt oder mal einmal im Peak hast und wir holen uns dann einfach das Guthaben aus der Zukunft wieder rein. Das ist ja eigentlich deren Thema. Aber wo wir jetzt gerade schon bei Konferenzen sind und so, ich habe vor einem kurzer Zeit mit meinem Sohn ein Gespräch gehabt und der hat mir erzählt, dass sie in der Schule gefragt wurden, was denn so ihre Bucketlist ist und sie sollten sich mal so 10 Dinge raussuchen, die sie unbedingt mal machen wollen, die auf ihrer Bucketlist stehen. Und ich habe dich jetzt im Internet gesehen, dass du letzte Woche ohne mich auf Konferenz war. Es war diese Woche. Das war diese Woche. Ohne mich auf Konferenz warst und tatsächlich ein Thema gezeigt hast, was irgendwie gefühlt auf meiner Bucketlist schon länger steht. Und wer den Podcast verfolgt, weiß es. Nämlich du hast über DBT referiert. Und hast erzählt, wie man DBT in der Medaillenarchitektur einsetzt. Wie war's auf der Konferenz? Und was steht noch so auf deiner Bucketlist?
Oh, wie war's auf der Konferenz? Markus, das war ja die SQL-Pass. Also ich fand sie tatsächlich interessant. Ich habe natürlich wieder alte Wegbegleiter von früher wieder getroffen, auch neue kennengelernt. Und was ich tatsächlich spannend fand, es ist mal so anders als unsere Bubble, die wir sonst mit unserem Fabric in irgendeiner Form bedienen. Denn es ist tatsächlich viel on-premise. Und tatsächlich gab es Leute, die haben von DBT noch nie was gehört, also wirklich noch nie. Und es war wirklich mega spannend, dieses Gespräch zu führen mit den Kollegen. Das war auch schon ein paar Gespräche noch im Nachgang, muss ich tatsächlich sagen. Ging ja ein bisschen um das Thema Erfahrungsaustausch, den wir dort gemacht haben. Was ich da aber wirklich cool fand, dass die Leute dementsprechend offen sind. Nur wir sind da so ein bisschen die Exoten gewesen, also raus aus unserer Bubble. Wir waren dort die Exoten mit unserem bisschen Fabric. Und das war wirklich spannend zu sehen, was es denn sonst noch alles in der Welt gibt, also neben unserer Bubble. Und ganz viel gibt's tatsächlich noch on-premise. Und es hat mich erfreut zu sehen, dass viele auch mal das Thema DBT interessant fanden und was wir damit alles machen in der Medaillenarchitektur. Hat wirklich Spaß gemacht. Und da fielen mir halt so viele Dinge ein, wie wir auf der Konferenz noch gesehen haben. Alles, was mir so Spaß gemacht hat, User-Defined Functions, Projektfiles, alles, was ich mir noch angucken wollte, auch in Visual Studio Code. Und dort fiel mir auf, hier redet kein Mensch über sowas, weil das interessiert die überhaupt nicht. Die sind noch ganz woanders zu Hause. Und das ist tatsächlich mega spannend. Und wo du sagst, da komme ich zur Bucketlist. Ich habe es tatsächlich nie wirklich aufgeschrieben, aber ich habe so eine, ich nenne das mal kleine Bucketlist und eine große Bucketlist. Also das, was ich irgendwann mal machen möchte. Und auf der großen Bucketlist steht eigentlich nur ein Punkt. Und der klingt etwas komisch, Markus. Ich möchte einmal nach New York. Das ist einfach ein Traum, weil ich denke, da will ich mal hin, weil ich glaube, das ist eine coole, interessante Stadt. Und interessanterweise haben wir dort auch in den USA Verwandtschaft. Also ich muss da wirklich mal hin. Und ich habe meine Frau fast so weit, dass wir es schaffen. Und wenn ich mir die kleine Bucketlist anschaue, das ist, ich sag mal, die kleine Bucketlist, da sind halt so Dinge drauf, die ich mir gerne mal anschauen möchte, die ich mal machen möchte. Ich möchte eine Fahrradtour machen, ich möchte das machen. Hatte mir für dieses Jahr ganz viel vorgenommen, kleine, viele Fahrradtouren. Irgendwie hat es nicht so richtig geklappt. Ich habe nur zwei geschafft mit Freunden, aber es waren immerhin zwei. Nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hätte. Der Sommer gab mehr her, auch wenn viele sagen, der Sommer war vielleicht nicht so cool. Aber ansonsten sind es halt die kleinen Themen. Also ich möchte mehr darauf achten, wenn du so willst, Mental Health, deine Gesundheit, dass ich auch wirklich mal darauf achte, dass ich nicht über Gebühr am PC sitze, also wirklich mal das Thema Arbeitszeit ein wenig so. Aber trotzdem möchte ich mir halt auch Dinge anschauen. Und das ist immer so schwimmend, Markus. Ich habe ja gesagt, ich möchte mir den Copilot jetzt mal anschauen. Ich möchte mit den User-Defined Functions was machen. So neue Features wie Projektfilestruktur, weil da kann man viel mit machen, möchte ich mir auch anschauen. Das sind alles Sachen, die haben irgendwie mit Fabric und Power BI zu tun. Und da habe ich mich gefragt, habe ich eigentlich auch noch Dinge auf der Bucketlist, die nichts damit zu tun haben, was BI angeht oder überhaupt mein Business? Ja, habe ich tatsächlich. Ich möchte einmal mit meiner Familie, mit meinem Sohn, mit meiner Tochter zu einem Fußballspiel fahren. Und natürlich, du weißt, wir fahren dann in den Süden und nicht nach Stuttgart, die andere Richtung. Das war so das, was auf der Bucketlist steht. Das ist so die mittlere Bucketlist. Das könnte man mal in nächster Zeit erreichen. Und vielleicht einfach mal eine coole Radtour, den Elbe-Radweg. Vielleicht hat das schon mal jemand gehört. Das ist so meine Bucketlist ohne Technik. Also, du siehst, es hat immer viel mit draußen zu tun, sich bewegen und an der frischen Luft. Wie sieht denn deine Bucketlist aus? Oder hast du auch so eine Aufteilung?
Jetzt, wo du anfängst, ich hatte es tatsächlich gedanklich für die Folge ein bisschen mehr in die technische Bucketlist reingezogen, muss auch gestehen, da ist bei mir jetzt auch viel mehr los, weil bei den anderen Sachen bin ich doch relativ zufrieden mit den Sachen. New York war ich zum Beispiel schon mal, habe auch für mich so mitgenommen, dass Amerika nicht so meins ist. Die andere Sache, die man vielleicht mitnehmen könnte, was ich interessant fände, wäre tatsächlich mal bei Microsoft vor Ort zu sein, an dem Standort. Da wäre so ein MVP Summit eigentlich prädestiniert dafür. Mhm. Aber es kostet halt einfach Zeit und Geld, die ich dann wahrscheinlich bei meiner Familie rauben würde. Und daher bin ich da immer noch sehr von abgeneigt. Mhm. Möchte es dann doch ganz gerne irgendwie mal gucken, vielleicht zum späteren Zeitpunkt, wenn meine Kinder weniger Interesse an mir haben, sagen wir es mal so. Da passt es. Ansonsten alles das, was man so klassisch kennt mit bestimmten Reisezielen. Reiseziele ist etwas, was bei mir nicht ganz so stark ausgeprägt ist. Ich finde die Orte schön, bin auch gerne mal da, aber ich habe jetzt wirklich nicht so was, wo ich sage, da muss ich unbedingt hinreisen. Hausbau, Kinder, Familie, Hund, alles schon abgearbeitet in dem Rahmen, wenn man so als Standardliste nimmt. Ich mache eine Zeit lang habe ich ganz gerne Computerspiele gespielt oder Konsolenspiele. Auch da bin ich immer noch mal wieder dran. Ich hab's aber auch nicht verschriftlicht, wo ich da dran gehen möchte. Aber ich habe jetzt ein Buch gekauft, lustigerweise, wo auch als Bucketlist mit 100 Computerspiele, die man gespielt haben soll. Da würde ich mal gucken, was ich schon habe und was ich mir vielleicht doch nochmal angucke. Vor allem, weil ja so Klassiker wieder günstiger sind, als irgendein AAA-Thema sich zu nehmen. Und es geht auch klar, glaube ich, ein bisschen daran, das Ganze anzuspielen. Was aber im beruflichen Kontext tatsächlich so ein bisschen ist eigentlich, wir selber ja in der Beratung doch sehr stark impulsgebend. Also das heißt, wir sind gar nicht in so langwierige Projekte vermittelt, sondern wir geben eben entsprechende Impulse. Und ich würde ganz gerne tatsächlich, und da fehlt dann auch DBT ein bisschen mit rein, also diesen Entwicklungsprozess weiter professionalisieren und viel mehr noch in die Möglichkeiten des automatisierenden Testens reingehen. Weil auch da habe ich von zum Beispiel Matthias Tierbach mitgenommen, gerade das, was die KI da bietet, wir müssen das Ergebnis, was da kommt, viel mehr wieder testen. Das heißt, wir müssen eigentlich mehr Test-Frameworks erstellen und schaffen, um automatisiert sicherzustellen, dass der Einsatz der KI wirklich das Ergebnis bringt, was wir haben wollen, beziehungsweise wenn wir im Prinzip auch über eine Weiterentwicklung sprechen, sichergehen müssen, dass das, was ich da angepasst habe, mir nicht auf der anderen Seite irgendwas umwirft, was ich vorher als gegeben genommen habe. Und das wäre so ein Thema, wo ich sehr interessiert gerade dran mitarbeite und auch glücklicherweise mit dem einen oder anderen Kundenprojekt auch zusammen mir das anschauen kann. Wo und wie kann ich eigentlich testen? Es geht ja von solchen Oberflächentests, die im Browser vielleicht stattfinden müssen, weil Power BI ja eigentlich im Service konsumiert wird, bis hin zu entsprechenden DAX-Abfragen, die man testen kann, bis hin zu bestimmte strukturelle Themen, die man durchführen lassen kann. Und auch da gibt es zum Beispiel das ein oder andere Projekt, was einfach nur mal ja über die Berichte laufen kann und gucken kann, ob jedes Visual noch angezeigt wird oder ob es eben schon eine graue Titel ist mit dieses Visual kann nicht angezeigt werden, weil das Measure gebrochen ist. Hast du noch mehr so technische Herausforderungen? Willst du unbedingt mal dieses Vibe-Coding ein bisschen mehr betreiben? Also der KI sagen, wie dein Datenmodell aussehen soll und dann ein Andreas Beversdorf KI-Datenmodell erstellen lassen?
Ja, tatsächlich bin ich der KI ein wenig kritisch, weißt du ja auch, Markus. Und ich muss tatsächlich gestehen, da bin ich noch nicht. Und ich glaube, die KI wird vielleicht noch ein bisschen brauchen, um mich dabei besser zu unterstützen oder so ein cooles KI-Modell, das dann ein Modell baut, was wir uns so vorstellen. Aber ich glaube, da kommen bestimmt noch viele Ideen rein, die es bringt. Und ich habe mir was anderes rausgepickt. Und zwar habe ich das bei den SQL-Days gesehen. Manchmal muss man ja mal schauen, was machen denn andere. Und ich hatte mir die Peggy Bowles angeschaut von den Dallmayern und die hat es tatsächlich, die ist noch wirklich in der On-Premise-Welt wirklich ganz tief drin. Und was ich total spannend fand, sie hat so das Thema Wunschvorstellung gehabt. Also sprich, Daten sollen immer im gleichen Prozess laufen, transformieren, exportieren, keine Flexibilität für sie verlieren und trotzdem soll der Prozess stabil auf Fehler reagieren, dir Nachrichten schicken können und es muss immer sofort jemand informiert werden, wenn notwendig. Also ich fand das nochmal, es ist eine On-Premise-Lösung, die macht das schon seit wirklich Jahren und sie hat das eigentlich ganz cool gemacht. Sie hat das so ein bisschen wie beim Hausbau beschrieben. Also ihr DWH 1.0, das hatte sie genannt, kennst das ja aus dem Hausbau, Version 1 ist für den Feind, Version 2, ne, hat sie auch erzählt, ist quasi für einen Freund und Version 3 ist dann, naja, du weißt schon, was ich sagen will. Und das fand ich wirklich toll, wie sie das beschrieben hat, so wirklich in diese Welt und dann hat sie auch Beispiele gezeigt, wie das Ganze mit dem Processing läuft und da habe ich für mich festgestellt, es ist Wahnsinn, wie ausgefeilt die On-Premise-Lösungen wirklich alle schon sind und was unserem Fabric, was wir ja alle so cool finden, was dem alles noch so an Tiefe fehlt, weil die Leute noch nicht alle da sind. Also wieder das Thema Bubble, wir sind schon alle dort. Das wird natürlich auch stark gepusht von außen. Alle wollen in die Cloud. Trotzdem ist ganz viel noch in der On-Premise-Welt, was wirklich gut läuft, wirklich stabil ist und die Leute sind damit mega zufrieden, weil es halt einfach funktioniert. Und ich fand auch den zweiten Vortrag, den ich mir angesehen habe, war von dem Markus Ehrenmüller, das Thema DAX entmystifiziert. Mega spannend, muss man sich mal angeschaut haben. Ich kann dir gerne das Thema mal zur Verfügung stellen. Ich fand es wirklich witzig, meinen ganz anderen Blickwinkel auf Dinge. Und ich fand es nur schade, dass manche Vorträge halt wie immer, du kennst es, laufen alle parallel. Alle Miesten hätte ich mir gerne alle angeschaut, ging ja nicht. Und wiederholt wurden sie auch nicht, aber man kann sich die Videos im Nachgang anschauen. Insofern ist da viel möglich und die Technik ermöglicht es. Und wieder zurück zu unserer Bucketlist. Also ich muss sagen, solche Dinge würde ich gerne mal wieder so ein bisschen in Erinnerung rufen, was dort an Gutes lief. Und ich merke das auch bei Kollegen, Kolleginnen, die eigentlich jetzt so in dieser Fabric-Welt erst gestartet sind. Markus, die kennen die alte Welt nicht. Sei es ein SQL-Server on-premise, so wie es ihn gibt, so wie er schon die ganzen Jahre auch stabil läuft. Sei es eine OLAP-Datenbank oder was es da sonst noch alles Cooles gibt. Das kennen die alles gar nicht. Ich komme manchmal aus einer Welt und dann erzähle ich dann gefühlt Geschichten. Und dann denke ich immer, Mensch, habe ich die nur alleine erlebt oder bin ich hier jetzt der Exot in dieser Firma? Also man hat halt schon ein Paket, was man schon alles erlebt hat. Und trotzdem finde ich es cool, dass ich mir viele neue Dinge ansehen kann. Und die machen auch tatsächlich Spaß. Und man muss ja schon sagen, die Technik hat sich mega entwickelt. Aber manche Stellen, da denke ich immer, oh, das würde ich mir hier auch schon wünschen. Das fällt mir sowohl im Backend als auch im Frontend auf, dass da so Dinge sind, die gab es schon vor 10 Jahren, warum gibt es das hier immer noch nicht? Und ich glaube, das wird es auch immer geben, dass genauso wie andere wünschen sich auch im Auto mal ein ohne Display auch mal wieder Knöpfe drehen zu können oder zu schalten und nicht alles nur über so ein Touch-Display. Wenn das dann mal übrigens ausfällt, wie sagte meine Schwiegermutter so schön, fährt das Auto denn jetzt noch? Ich so, ja, ist kein Problem, es fährt, weil es gibt gewisse Sicherheitsfunktionen, die funktionieren. Und so ist es auch mit all den anderen Themen. Und zurück zu unserer Bucketlist. Ich bleibe bei der BI-Welt. Ich habe da noch einiges auf der Bucketlist, was ich mir anschauen möchte. Und ich mache es tatsächlich mir zum Ritual, jeden Morgen mal in den News zu schauen, in der Community, was gibt's denn so Neues, was bewegt die Menschen? Und daraus baue ich so manchmal so ein, zwei Buckets ein, die ich mir dann im Laufe der Woche dann auch mal anschaue. Deswegen gibt es keine feste Bucketlist, Markus. Aber es gibt halt Dinge, die ich mir anschaue. Und sei es, wenn da nur irgendein Visual-Hersteller für Power BI sagt, ey, bei uns kannst du demnächst auch planen. Gucke ich mir an, weil es ist immer wichtig, das zu sehen, was andere machen, um es zu bewerten mit dem, was du schon kennst. Machst du das so ähnlich oder hast du da andere Ideen?
Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch, ich nutze tatsächlich die Kunst des Vergessens. Also, dass ich bestimmte Sachen auf meine imaginäre Bucketlist setze und einfach hoffe, dass wenn es mich dann nicht oft genug triggert, dass es dann runterfällt. Also das mache ich schon. Und wie gesagt, ich habe auch noch nicht diese Feste. Ich habe natürlich auch schon so Gedanken wie mittlerweile, ich bin nicht der Schreiberling, habe aber eine gewisse Meinung und so weiter. Und ich merke gefühlt auch, dass da draußen in der Welt viele Leute, die was für geschrieben haben, auch nur eine Meinung repräsentieren, und zwar ihre. Und das wäre so ein Ding, wo ich auch noch mal gucken würde, gerne, ob man es irgendwie in so ein Buch zusammenfassen kann, aber auch wieder nicht so, dass es auf eine bestimmte Version von einem Tool festgebunden ist, weil da eben auch so viele Breaking Changes vielleicht wären, wenn ich sowas so komplett technisch machen würde. Und das wäre so ein Thema, wo ich noch auf der Bucketlist habe. Und das ist auch das, was mir einfiel, wo du gesagt hast. Und wir haben schon viele Sachen auch mal in der On-Premise-Welt angefangen. Und jetzt plötzlich gibt es das Lift in die Cloud-Welt. Und die fängt im Prinzip wieder von vorne an und ändert auch verschiedenste Sachen. Und ein so typisches Thema wäre jetzt vielleicht auch das PBIX-File. Mir jetzt letztens ein paar Mal auch untergekommen. Eine Theme-Datei, die man einspielen will, die plötzlich nicht mehr funktioniert, weil mittlerweile höhere, ja, Standards an dem Schema der Theme-Datei gesetzt wurden. Wir haben diese Möglichkeit des Project-Files, was jetzt immer mehr vorgetragen wird, wo man auch merkt, okay, es gab mal eine Report-JSON, jetzt gibt es plötzlich auch die Report-Struktur an sich als Dateistruktur und Werkzeuge wie zum Beispiel der Power BI Inspector muss plötzlich in einer Version 2 geben, damit er auch die entsprechende neue Version unterstützt. Also man merkt auch, wir drehen uns teilweise in bestimmten Themen im Kreis und müssen einfach auf die Neuerungen wieder agieren und müssen tatsächlich diese alten Themen auch immer wieder mitnehmen. Und das ist dann immer so ein Thema, wo ich merke, okay, da komme ich einfach auch nicht weiter, weil ich einfach schon in dem Jetzt schon wieder viele Themen haben, die ja nicht ganz neu sind, aber sich doch neu anfühlen oder angepasst werden müssen. Und man ist dann in dem jetzigen Ich schon beschäftigt. Also auch das sehe ich so für mich an dem Rahmen. Aber lass uns das doch jetzt mal abbinden. Also wir haben ja immer unsere drei Dinge für den Nachhauseweg. Und ich überlasse dir auch noch mal die Entscheidung, ob du anfängst oder nicht.
Oh, lass mir mal anfangen. Um das Thema Bucketlist wieder aufzugreifen, ich habe gerade im Gespräch mit dir heute festgestellt, ich habe einen Punkt wieder auf die Bucketlist gesetzt. Und ich nenne es mal ganz simpel, schau dir mal wieder Dinge an, die du in der Vergangenheit nicht gut fandst, die sich aber weiterentwickelt haben. Und das hatte ich letztens mit dir drüber gesprochen, mit Arthur, Dataflow Gen 2. Ich werde sie mir wieder anschauen, allein weil ich möchte, dass ich weiß, hat sich das so viel verbessert, verändert, dass es mir vielleicht sogar Spaß machen würde. Und es gibt gewisse Szenarien, wo es ja auch Sinn macht, das einzusetzen. Also Markus, manchmal doch wieder Dinge wieder neu aufs Licht heben, weil das Feature sich verändert hat, weiterentwickelt. Und insofern lasse ich dir den Punkt 2.
Und Punkt 2 kommt tatsächlich auch aus dem Gespräch von dir her wieder mit rein, weil ich merke es an sich. Tatsächlich habe ich diese privaten und healthy-Themen mehr und mehr auf wieder für mich entdeckt oder nehme ich auch mehr mit auf die Bucketlist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich weiß Gott wie viel überarbeite oder zu viel arbeite, aber genau dieses auf sich achten, vielleicht mal zu überlegen, wie man sich ernährt, mehr zu bewegen, was kann ich eigentlich machen. Häufig beginnt es mit dem Anfang und ich habe jetzt vor kurzem auch gelesen, es bedarf mindestens 21 Tage, bis sich so eine Gewohnheit einschleift und da will ich doch schaffen, noch so ein paar Gewohnheiten draufzunehmen. Mit mehr Wasser trinken, nicht so diese süßen Drinks und so weiter. Also ist tatsächlich mein Punkt 2 doch durch dich inspiriert, eher ein privates Ziel als ein technisches. Dann nehme ich mir gleich noch einen vierten raus, damit auch noch ein technisches Ziel drin ist. Aber gib dir erstmal den Punkt 3.
Ja, das finde ich total cool, wie unterschiedlich sich die Dinge dann entwickeln. Und ich habe tatsächlich für mich dann eher wieder auf meine Bucketlist gepackt, mir Dinge anzuschauen, die ich mir schon lange nicht mehr angesehen habe oder wo man nicht mehr hinschaut. Also wieder das Inspirieren vom SQL Pass. Schau doch mal wieder auf Dinge, die andere machen, und raus aus deiner Bubble. Beweg dich mal weg von deiner, und früher nannten wir das, raus aus deiner Komfortzone. Schau dir mal wieder Dinge an, die andere tun, weil nur weil du es nicht kennst, heißt es ja nicht, dass das was Schlechtes ist. Also draufschauen, und da komme ich gleich noch zu einem Punkt, den nehme ich gleich mit, weil ich den Markus mal wieder getroffen habe, Markus Ratz. Cooles Beispiel, was er gezeigt hat, es war einmal das Thema Snowflake, das Thema Mirroring, und was wirklich total cool war, Shortcuts. Ich war tatsächlich überrascht, dass jemand gesagt hat, Mensch, cool, kann das vielleicht mein Projektverhalten, meine Projekte komplett ändern? Man muss sich jetzt den Vortrag angeschaut haben, und ich kann das zumindest zusammenfassen. Ja, nee, so propagandistisch wird es nicht sein, dass dich damit alles ändert, aber es verändert die Arbeitsweise, und insofern lasse ich dir dann den Punkt 4.
Genau, und Punkt 4, um es da nochmal technisch aufzunehmen, ist es tatsächlich diese Professionalisierung der Arbeitsweise in dem Form, dass wir das CICD-Thema, würde ich ganz gerne weiter voranziehen. Ich muss gestehen, tatsächlich, weil ich bin ja als ausgebildeter Entwickler mit den Themen schon berührt worden. Gefühlt war das aber auch in der Zeitenwende immer wieder, dass man darüber gesprochen hat, aber es sich nicht so wirklich etabliert hat oder schwer war, ein gesamtes Team darauf zu setzen. Auch das ist immer noch das, was ich mit als Problem finde. Man kann sich selber solche Themen anschauen, aber häufig, wenn man im Team agiert, muss man auch alle dafür gewinnen, sonst zerbröselt es an der Stelle. Und jetzt hier im Rahmen vom Power BI, mit dem sagen wir mal Self-Service-Touch und dem Fachbereich, wurde das Thema auch immer sehr schnell runtergespielt, weil das denen doch dann zu technisch war. Aber ich glaube, letztendlich den Output, nämlich dass wiederkehrend etwas sichergestellt ist und geprüft und getestet ist, das ist einfach so viel wert. Da möchte ich weiter dran und möchte das Thema mitnehmen. Und dann wäre das auch der vierte Punkt. Hast du noch sowas zu ergänzen? Sonst müssen wir zu den letzten Worten kommen.
Ich sag mal, heute kommen wir zu den letzten Worten. Ich habe nichts zu ergänzen, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und auf das nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.